Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der multiplen Krisen und der Transformation. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement, KMM, an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Auch wenn wir demnächst auf jeden Fall wieder neue Gäste am Mikrofon haben werden, gehört es für mich doch auch zu den schönen Traditionen unseres Podcasts, mit einigen Gästen immer wieder ins Gespräch zu gehen. Einer unserer Stammgäste ist Steven Walter, Gründer von Podium Esslingen und seit nunmehr 3 Jahren Intendant des Beethoven-Fest in Bonn. Immer wenn das Festival zu Ende ist, setzen wir uns zusammen und tauschen uns über seine Erfahrungen aus. In diesem Jahr sprechen wir unter anderem darüber, wie KünstlerInnen auch das Organisationsteam des Festivals inspirieren können. Und über die Frage, was er in 3 Jahren Intendanz eines so traditionsreichen Festivals alles gelernt hat. Es gibt viele Themen. Wer mehr über Steven Walters Werdegang wissen möchte, der findet wie immer biografische Angaben in den Shownotes dieser Folge und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Ich bin per Zoom verbunden mit Steven Walter, einem in dem Podcast gern gesehenen, wiederkehrenden Gast. Es ist sehr schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben vor langer Zeit, also gefühlt langer Zeit, angefangen zu sprechen, als du gerade im Prozess warst von Podium Esslingen, das du mitgegründet hast, zu wechseln zum Beethovenfest und da die künstlerische Leitung Intendanz übernommen hast. Jetzt ist inzwischen das nicht mehr so ganz frisch, sondern das dritte Festival gerade beendet unter deiner Leitung. Und ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen sprechen können, wo du gerade stehst nach dem Festival, nach 3 Durchgängen, mit auch gerade einer Vertragsverlängerung, also nicht mehr ganz so frisch, aber über diesen Sommer ist das, glaube ich, ja auch passiert, also auch ein bisschen nach vorne gucken können, wie es weitergehen soll. Aber du weißt, die allererste Frage ist wie immer erstmal ganz einfach und doch so groß. Lieber Steven, wie geht's?
Hallo lieber Martin, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Es geht mir gut, es geht mir wirklich sehr gut. Ich bin wieder im Sinkflug nach einem doch sehr intensiven Festival. Das ist ja ein sehr spezieller Lebenszustand, den wir gewählt haben, mit dem Job Festivals zu veranstalten, dass man eben in unserem Fall 1 Monat auf so ein Hoch ist, auf eine wirkliche Flughöhe erstmal auch hochkommen muss. Das ist energetisch sehr anstrengend, dann diese 4 Wochen eben oben bleiben muss, mit einer sehr, sehr hohen Intensität und Energie Einsatz. Und dieses Runterkommen ist irgendwie immer eine ganz interessante Erfahrung, die mir dieses Jahr aber ganz gut gelungen ist. Es ist ein bisschen wie so ein anderer Modus, ein anderer Aggregatzustand. Und ja, jetzt sind wir wieder voll in den Planungen des nächsten Jahres. Was ich noch nicht leider ganz habe herausfinden können, ist, wann man in diesem Planungszyklus mal vernünftig Urlaub macht. Aber auch das kommt noch.
Ja, ich erinnere mich, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, glaube ich, habe ich dich auch gefragt, wie macht man das eigentlich energetisch während des Festivals? Und einer deiner Tipps, die ich noch im Kopf habe, war Powernaps durchaus mittags machen, zwischen morgens irgendwie im Büro sein und abends überall bei den Veranstaltungen präsent sein. Deswegen frage ich jetzt mal nach der Zeit nach dem Festival, gibt es da auch so einen Tipp? Ich stelle mir das immer ein bisschen vor, so wie wenn man eine Promotion abgegeben hat. Also ist so ein ganz großes Ding, auf das man hingearbeitet hat und dann ist am Ende so eine ganz heiße Phase, wie ja so ein Festival auch. Und dann ist ja das ganz bekannt, was einem alle immer waren, wenn es dann durch ist und es wirklich eingereicht ist oder eben das Festival erfolgreich zu Ende gegangen ist, dass dann auch eine Riesengefahr ist, erstmal in ein ganz, ganz tiefes Loch zu fallen. So, ist das vielleicht auch unvermeidlich oder hast du Tipps oder für dich zumindest Routinen, wie du das ganz tiefe Loch vielleicht ein bisschen weniger tief sein lassen kannst?
Also erstmal grundsätzlich, ich glaube, es hilft schon eine gewisse emotionale oder, wenn man so will, hormonelle Beschaffenheit zu haben. Ich glaube, ich habe letztes Mal in diesem Podcast auch schon meine vielleicht leichte ADHS-Neigung zu Protokoll gegeben. Und es ist nicht schlecht, dass mit einer solchen Neigung oder mit einem solchen, sag ich mal, Grundlevel an Tempo und auch, ja, positiv ausgedrückt, schnellen Wechsel von Energiezuständen im Hirn damit klarzukommen, weil es mit dem Festival einfach sehr gut korrespondiert. Also man kann es ist einfach ein Rausch, es ist sehr viel auf einmal, man muss sehr viele Themen sehr schnell wechseln und so. Insofern liegt mir das prinzipiell schon, aber was natürlich schon etwas sehr Schönes und auch wieder Angenehmes ist, ist, wenn man wieder ein bisschen Herr seines Kalenders wird, weil es eigentlich eine massive Fremdbestimmung ist, die für diesen Monat alles dominiert. Also es ist einfach voll getaktet und mit einem Familienleben auch nicht wirklich zu vereinbaren. Insofern gelingt es mir sehr gut, einfach weil ich mich nach 4 Wochen schon sehr darauf freue, wieder so etwas wie ein einigermaßen geregeltes Leben zu haben. Auch wenn, wie gesagt, mir grundsätzlich dieses Tempo und diese schnelle Wechsel diese Intensität sehr entspricht. Aber es ist definitiv etwas, was man nur in einem begrenzten Zeitraum auch so durchhalten kann. Insofern fällt es mir nicht schwer, runterzukommen, zumal ich nicht mehr, das hatte ich früher, lustigerweise, das habe ich aber nicht mehr, in so emotionale Tiefs falle nach einem Festival, weil einfach, ehrlich gesagt, auch keine Zeit mehr dafür da ist und vielleicht auch ein bisschen eine professionellere Distanz, vielleicht auch zu dem, was man da tut, und es nicht mehr allzu persönlich emotional ist, zumindest so in der Grundhaltung.
Hm. Ist natürlich auch spannend, jetzt auf jeden Fall noch über das Festival selbst ein bisschen zu sprechen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe die Pressemitteilung, glaube ich, auch gesehen, war es, wenn man mal so auf die klassischen Zahlen, mit denen man auch so berichtet, BesucherInnenzahlen und so weiter, glaube ich, das erfolgreichste Festival bei einer Reihe ja schon von sowieso auch erfolgreichen Festivals, die eigentlich ja sehr schnell auch bei dem Intendanzwechsel sehr gut angenommen worden sind. Deswegen, ich interessiere mich natürlich einerseits schon auch für das, aber jetzt gar nicht so sehr nochmal für irgendwie so den Pressereport, sondern eher, wenn nochmal so du aus deiner Innensicht auf das Festival guckst und vielleicht die Sachen, die man nicht in eine Pressemitteilung reinschreibt, was ist denn für dich so eine besondere Erinnerung oder vielleicht sowas, was bleiben wird für dich von diesem dritten Festival unter deiner Leitung?
Ja, also was man messen kann und was man da so preisgibt in einer Pressemitteilung, ist natürlich das eine, und es war in der Tat sehr erfreulich und erfolgreich, gute Zahlen und so weiter. Mich interessiert aber ehrlich gesagt in der Rückschau, und da sind wir auch gerade mittendrin, wir versuchen das sehr detailliert und auch kritisch aufzuarbeiten, was da war. Das Interessante an Festival ist ja, man hat eben diesen einen Monat, wo man extrem viel Output hat, man hat aber eigentlich nur diesen einen Schuss. Also wir sind sozusagen auf eine Art so eine Turniermannschaft und müssen sehr fit und sehr on point sein zu diesen 4 Wochen, zu dieser Meisterschaft sozusagen, und da etwas Olympisches vollbringen sozusagen. Und das Bild hinkt gar nicht so sehr tatsächlich. Das hat so was Performatives fast schon. Und wir versuchen das kurz zu reflektieren, was dabei gut war, weil es so eine sehr intensive Teamerfahrung ist. Und natürlich ist manches auch weniger gut gelungen, immer so. Und manche, weil wir einfach so viel auch Neues gemacht haben, kommen wir vielleicht noch gleich zu. Es ist einfach eine intensive Lernerfahrung, aber ich würde sagen, in der Erfolgsmessung, natürlich sind die Zahlen wichtig und so weiter. Das würde ich jetzt lügen, wenn es nicht wichtig wäre. Allein schon, weil das Geschäftsmodell ja irgendwie auch aufgehen muss. Aber mindestens genauso wichtig ist sozusagen die Entwicklung, die man genommen hat und was wir dabei gelernt haben und was wir davon auch mitnehmen in eine neue und auch übernächste Saison, die wir jetzt planen. Insofern will ich ein bisschen weniger auf das Ergebnis, ich klinge jetzt so wie so ein Fußballtrainer, aber ein bisschen weniger auf das Ergebnis schauen und mehr auf die Entwicklung, weil die Entwicklung ist das Entscheidende. Und wenn wir darin immer besser werden, in den Abläufen, auch in der Integration der neuen Strukturen und Projekte, die wir angestoßen haben und auch der Haltungen vor allem auch vielleicht, wenn wir das alles, um im Bild zu bleiben, auf den Platz kriegen, dann mache ich mir gar nicht so, dann würde ich sagen, waren wir gut. Deswegen hört es auch nie auf. Es ist schon jetzt auch sehr, sehr wichtig, dass wir die frischen Eindrücke, die frischen Lernerfahrungen integrieren in unseren Prozess und in unsere Art und Weise, wie wir weiterarbeiten. Ja, du hast gefragt nach einer konkreten Erfahrung. Also es werden einfach sehr viele neue Projekte und sehr viele neue Dinge angestoßen. Im Allgemeinen vielleicht erstmal, es ist erstaunlich, es braucht schon einfach 3 Jahre, bis man irgendwie vernünftig irgendwo ankommt. Das ist wohl, sagen mir Kollegen auch, also das ist wohl einfach so. Es hat sich jetzt nach 3 Jahren das erste Mal so angefühlt, dass ich so eine, ja, eine Durchgestaltung mehr oder weniger hatte, also das Gefühl habe, das ist jetzt alles etwas, das sind alles Entscheidungen, ob gute oder schlechte, sind jedenfalls Entscheidungen von mir im weiteren Sinne oder von meinem Team, von uns, von dieser neuen Struktur. Und so lange braucht es einfach den Planungsprozess. Also es war irgendwie das erste Mal gefühlt wirklich so mein, in Anführungsstrichen, Festival. Und das fühlt sich schon mal gut an. Und konkret bin ich schon sehr stolz auf das Team, wie viele Extrameilen auch gegangen wird, um Besonderes zu schaffen. Und das, ja, und das sind, das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern gerade beim Festival, dass man das Außergewöhnliche sucht. Und das ist uns an vielen Stellen gelungen, glaube ich. Und das ist so der Geist, der das Festival durchzieht. Insofern finde ich das schon sehr wertvoll, was da angelegt ist. Und ich hoffe, dass wir darauf aufbauen können.
Wir können ja auf die Projekte gleich nochmal ein bisschen schauen oder auf einige der Projekte, die auch neu dazugekommen sind oder die neu auch ausprobiert habt. Mich würde noch mal interessieren, was du gerade so sagst. So nach 3 Jahren ist man so richtig oder hast du dich auch angekommen gefühlt und dass das vielleicht auch so ein Zeitrahmen ist, was die 100 Tage vielleicht in anderen Jobs sind, ist in so einem Kontext vielleicht dann wirklich die 1000 Tage, die es ja ungefähr dann sind, dass man so ganz da ist. Was mich total interessieren würde, du hast ja schon sehr reflektiert, vorher und auch während des Starts, so was heißt das jetzt eigentlich von einem Fest, das man selbst gegründet hat, was natürlich auch viel kleiner war, in so ein traditionsreiches Festival, in so eine Rolle, die ja auch als Begriff Intendanz sehr aufgeladen und auch ambivalent, weil sie einerseits auch in der Kritik steht, sozusagen was man damit, was alles mitschwingt und andererseits aber natürlich auch eine Gestaltungseinladung und Aufforderung ist. Darüber hast du ja viel nachgedacht und ich fand ja sehr bemerkenswert, auch durchaus öffentlich, auch in Gesprächen, in deinem Podcast, in Gesprächen hier, aber auch in anderen Kontexten gesprochen. Und jetzt eben mit diesem Angekommensein, mich würde total interessieren, wie du auch nochmal zurückguckst auf den Start, ob du was anders machen würdest im Rückblick, vielleicht auch, ob du in diese Offenheit sich für dich bewährt hat oder ob du da was anders machen würdest. Das wäre vielleicht so meine erste Frage, wenn du nochmal zurückspulst auf vor 3 Jahren, wie du auf den 3 Jahre jüngeren Steven guckst und was du dem vielleicht sagen würdest mit der Erfahrung von heute.
Oh, das klingt extrem Senior, was das jetzt so meinem 3 Jahre jüngeren Ich einen Tipp zu geben. Ja, genau. Es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit her. Also zunächst würde ich sagen, ich wünsche mir eines, wenn ich mir zuerst mal was wünsche, dem jetzigen Ich und dem zukünftigen Ich was wünschen dürfte, dann, dass man doch jetzt nicht diese Routine akzeptiert. Also wie Steve Jobs so schön gesagt hat, stay hungry, stay foolish. Das ist ein gutes Motto. Und ich glaube, zurückblickend, ich würde eigentlich gar nichts ändern. Natürlich massiv viele Fehler gemacht und so weiter, aber genau diese Fehler waren notwendig, um irgendwie weiterzukommen. Ich wüsste gar nicht, wie es anders gehen soll. Vielleicht andere Fehler machen, aber Fehler muss man machen, glaube ich. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen weniger schmerzhaft ist, sozusagen. So, also das ist mir dabei, also mir ging es jetzt nicht furchtbar schlecht dabei, aber war schon hart teilweise. Und so, dass man eine gewisse Gelassenheit, die man sich aber auch nicht allzu sehr wünscht. Also ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen, dass es einen leichteren Weg gibt oder so, das gut zu machen, sofern es gut gemacht wurde. Also es ist einfach, man muss diese da durch und ich glaube, ich hatte keine Ahnung, was ich da mache und daher war ich unbesiegbar, wenn du weißt, was ich meine. Genau, Euphorie der Ignoranz, finde ich ein schönes Motto. Das hat was sehr Starkes, wenn man nicht weiß, was man da tut und daher sozusagen auch in kein, erstmal sich selbst nicht in irgendeinem Raster bewertet. Das kommt dann früh genug und wie gesagt, ich habe mehr Sorge davor, dass man sich in diesem Raster allzu sehr sozusagen, ja, gemütlich macht und dann eben nicht mehr hungry, nicht mehr foolish ist.
Du musst sagen, worüber du auch sprechen magst, was du auch teilen magst, aber ich bin natürlich schon auch neugierig und hellhörig, wenn du sagst, es war schon auch schmerzhaft und es gab auch so die Phasen oder die Momente, die richtig hart waren. Gibt es eine Sache, die du teilen kannst, die du teilen magst, wo du sagst im Rückblick, pff, das war hart oder das war so eine Schmerzphase?
Naja, wir hatten einfach, es war mehr die Überlagerung von vielen Herausforderungen. Wir hatten natürlich eine Herausforderung, das Team so aufzustellen, dass es wirklich dem Projekt entspricht. Jetzt nicht nur personell, sondern auch strukturell. Das ist einfach eine große Herausforderung, wenn man von einem davor sehr gewachsenen und sehr, sagen, organischen Zusammenhang kommt. Darüber, über all das haben wir ja auch hier viel gesprochen und wie schwer das ist, da auch die richtige Haltung zu finden, den richtigen Ton zu finden und die richtige Mischung aus Konsequenz und ich würde sagen, vielleicht natürlich auch Pragmatismus zu finden. Das und viele Finanzierungsunsicherheiten, mein komplett neu zu justierendes Risikobewusstsein, also ich bin ja, auch das haben wir, glaube ich, hier mal drüber gesprochen, ich habe eine ständige Gleichzeitigkeit von großem Optimismus und extremer Paranoia. Das ist wohl das Schicksal, ich glaube, es ist ein Schicksal von Unternehmertum. Zumindest berichten das Unternehmer von aller Couleur, dass das so ein Zustand ist. Und ich kenne ja nichts anderes als sozusagen Verantwortung. Ich habe ja, seitdem ich 23 oder so war, mit Podium damals, einfach, ich habe immer in dieser Verantwortung, mit dieser Verantwortung gelebt. Und das ist toll, weil man dabei sehr viel lernt und eben auch für mich, ich konnte früh diese Verantwortung skalieren sozusagen. Aber es heißt halt, dass du irgendwie immer optimistisch sein musst, aber irgendwie auch total paranoid, weil du ständig Angst hast. Also ständig so eine Existenzgefährdung. Du hast immer so ein bisschen gesteigerte Aktivität im Stamm, sozusagen im archaischen Stammhirn, dass da irgendwie Gefahren um die Ecke lauern und so weiter. Also, naja, jedenfalls, dieses Risiko ist ja natürlich unternehmerisch schon mal ganz anders in so einem anderen Laden. Und damit ging schon noch viel Unsicherheit und einfach auch, und damit auch Schmerz einher schon, also so psychische Belastung. Und dann natürlich einfach saustarkes, schnelles Lerntempo. Und wenn sie diese ganzen Sachen übereinander lagern, plus ein sehr, sehr sozusagen ambitioniertes und vielleicht rückblickend ein bisschen zu schnelles Umsetzungstempo, zu schnell, weil nicht nachhaltig teilweise. Teilweise musste man so ein paar Loops noch mehr machen. Das wäre im Nachhinein vielleicht besser gewesen, die Sachen besser zu sequenzieren oder so. Also, wir haben ja schon sehr, sehr viel auf einmal gemacht an Veränderungen. Naja, und irgendwann wird es halt zu viel für die Psyche. Und das war jetzt bei mir nicht schlimm oder nicht pathologisch oder irgendwas, aber man merkt halt irgendwann, dass das Privatleben drunter leidet, dass man gesundheitlich so ein bisschen, sag ich mal, auf Kante genäht ist. Und das war die ersten 2 Jahre schon hart. Ist aber, glaube ich, eine normale Erfahrung. Wie gesagt, ich wüsste nicht, wie man es. Man ist immer ein bisschen schlauer rückblickend, aber ich wüsste nicht, wie man es fundamental anders macht als durch so einen Initiationsschmerz, wenn man so will. Das ist nichts, worüber man sich beschweren sollte, finde ich, aber es ist schon was, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil. Es gibt schon auch, ja, das ist schon eine gewisse Belastungshärtetest.
Ich fange mal, also ich bleib mal bei diesem sehr persönlichen Bereich, bevor wir da gleich auf jeden Fall auch auf die Projekte und auch einige Innovationsprojekte nochmal kommen. Ich habe mich eine Frage im Vorfeld gestellt und auch gefragt, ob ich das fragen kann, aber jetzt sind wir quasi genau an dem Punkt, nämlich so ein bisschen in Richtung, gibt es sowas wie bei dir selbst, wo du bei dir selber beobachtest, dass sowas wie eine Deformation professionell sich einstellt. Und ich meine, vielleicht so diese Mischung aus Optimismus und Paranoia wäre ja vielleicht genau so ein Zustand, aber das klingt ja nach was dir eher auch vertraut ist, also was dich eher eigentlich auch durch das Unternehmen schon begleitet. Und ich wäre neugierig, ob du dich manchmal ertappst, in so Intendanzfallen vielleicht auch zu treten. Also vielleicht ist das ja auch gar nichts, aber ich fände es einfach spannend, ob du merkst, dass sozusagen mit der Rolle ja doch auch noch mit einer anderen Sichtbarkeit, mit einem anderen Status, den das Beethovenfest hat, so falsche Verlockungen oder falsche Einladungen oder vielleicht auch gefährliche Lizenzen kommen, wo du dich selbst so ein bisschen beobachtest, ob das ein Thema für dich ist und wenn ja, in welchen Kontexten du da dich selber so ein bisschen vorsichtig beäugst auch, wenn das Thema ist und wenn du darüber sprechen magst, natürlich immer nur.
Ja, es ist unvorteilhaft, darüber zu sprechen, aber wir sind ja unter uns. Es gibt ganz viele Sachen und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich da nicht unbedingt zu immunisieren, weil es ist vielleicht auch gar nicht so möglich, sondern aber, dass man das bewusst ist, dass man da auch einen bewussten Umgang mit findet und wenn man sich dabei ertappt, auch ein bisschen, ja, sich innerlich so einen kleinen Slap gibt. Und das mache ich sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Also ein Beispiel ist vielleicht, ich habe mich immer, also mit der Rolle geht eine gewisse Verhärtung einher. Also das ist auch ein Stück weit wirklich notwendig. Ich verstehe jetzt viel besser, warum einfach schlicht viele Leute, das ist ja ein allgemeines Phänomen von Macht vielleicht, dass man Distanz entwickelt, Distanz aufbaut. Das ist auch ein Stück weit total notwendig und professionell angesagt. Also das wäre auch sehr unprofessionell, wenn ich jetzt so distanzlos sozusagen mit meiner Macht umgehen würde, die ich halt nun mal habe. Aber mit dieser Distanz kann auch eine gewisse Form von Ironie oder auch Zynismus einhergehen, dass man bestimmte Sachen, die naiv sind, und wie gesagt, ich halte sehr, sehr viel von Naivität, ich halte sehr, sehr viel von einer Energie des drauf losgehens und eben dieser Euphorie der Ignoranz, von der ich lange lebe, von der ich immer noch lebe, würde ich sagen. Ich halte sehr viel davon, aber man ertappt sich manchmal dabei, einfach je mehr man gesehen hat, je mehr man die Realpolitik sozusagen eines Klassikgeschäfts beziehungsweise eines pragmatischen Lebens sieht, desto mehr ist man einfach in Gefahr, einen gewissen Zynismus zu haben gegenüber so naiven Gedanken, die da oder Ideen, die da aufkommen, die erstmal kurzfristig total unwahrscheinlich erscheinen und eigentlich unmöglich. Und ich bin ja immer, sage ich ja auch immer, ich bin kurzfristig pessimistisch und langfristig optimistisch. Man überschätzt ja ständig auch, was man kurzfristig kann und unterschätzt, was langfristig möglich ist. Deswegen versuche ich langfristig extrem naiv und optimistisch zu sein, aber kurzfristig habe ich jetzt gelernt, zählt einfach wirklich nur der nächste Schritt. Alles andere ist eigentlich egal. Aber man muss sozusagen beides haben. Deswegen auch kurzfristige Paranoia, langfristiger Optimismus. Aber das muss man erst lernen irgendwie. Und deswegen ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich sozusagen einfach eine Ungeduld habe gegenüber Menschen, die das noch nicht so durch diese Schule noch nicht gegangen sind. Dennoch ist es wichtig, dass es es gibt, weil man ist ja nun mal, liegt auch nun mal manchmal falsch mit seiner Einschätzung, dass etwas auch kurzfristig nicht geht. Und da wünsche ich mir, dass ich mich da nicht sozusagen verhärte in einer Vorstellung, was Möglichkeitsraum ist. Das ist ein Beispiel. Und einfach auch, dass man da wirklich, wirklich, und das klingt jetzt irgendwie cheesy, aber es ist schon so, wirklich das Privileg fühlt und erkennt und würdevoll, demütig trägt, dass dieses Ding hier nur geliehen ist, es nicht meins ist, dass man auch eine Verantwortung gegenüber für ein Kontinuum hat und so weiter. So ein bisschen nicht innerlich verheiratet zu sein mit dieser Rolle. Super wichtig. Also ich mache immer wieder mentale Übungen, wie es jetzt wäre, nächstes Jahr aufzuhören. Einfach sich mit diesem Gedanken anzufreunden, ist wirklich für mich sehr gesund, weil ich dann einfach immer wieder neu merke, ach, cool, dass ich das machen darf. Und dass es sozusagen bewusst ist. Solche Sachen. Und weil ich kenne einfach zu viele Beispiele, wo Leute sich einfach mit dieser Rolle, mit dieser Identität so verweben, dass sie nicht mehr rauskommen und dann sind sie auch irgendwie Opfer davon. Weil es dann immer auch nur darum geht, was ist das Nächste, was ist das Bessere, was ist. Und ich bin davor überhaupt nicht gefeit, also gar nicht. Ich bin ja auch selbst sehr ambitioniert und so weiter. Aber ich glaube, es tut schon gut, dem so ein bisschen gegenzuwirken.
Ja, spannend. Vielen Dank, dass du da so offen auch nochmal dazu erzählst. Du hast jetzt zwei Stichworte geliefert, die ich vielleicht jetzt einfach mit Empirie nochmal in Frage stellen kann. Das eine ist, dass du sagst, ich bin skeptisch geworden, was kurzfristig möglich ist. Und das andere ist, dass du gesagt hast, aus den ersten 2 Jahren hast du mitgenommen, die Dinge vielleicht ein bisschen langsamer, besser zu sequenzieren, nicht zu viel auf einmal zu machen. Ich habe hier auf meiner Liste mindestens 4 Projekte, die ihr in diesem Jahr gemacht habt, die alle neu waren und die alle eigentlich dann doch auch wieder sowohl von einem kurzfristigen Optimismus auch zeugen, dass man ziemlich viel auch in kurzer Zeit erreichen kann und auch ziemlich viel auf einmal sich vornehmen kann. Also insofern, wir werden gar nicht über alles wahrscheinlich sprechen können, aber ich würde trotzdem gerne so sprechen über ein paar Dinge, die ihr in diesem Festival einfach nochmal gewagt habt und neu gemacht habt, auch im Vorfeld. Und eine Überschrift, die über die ich gerne nochmal mit dir sprechen möchte, auch weil ich das Glück hatte, daran ein bisschen sagen begleiten zu dürfen, auch im Vorfeld des Festivals, ist das Projekt Inside Artists. Wenn ich es mit meinen Worten vielleicht erst kurz beschreibe, dann ist es ja der Gedanke gewesen, das, was es häufig in Festivals gibt, nämlich künstlerische Fellowships, die ihr ja auch habt, auch für MusikerInnen, wo es darum geht, spannende Personen zu identifizieren, die künstlerisch herausragend sind, in eurem Fall ja auch sehr stark noch sagen, wo man sagt, die stehen vor dem Durchbruch und können vielleicht auch von euch unterstützt werden, so auf dem nächsten Schritt auf der Bühne zu machen, habt ihr eben dieses Inside Artist Programm an die Seite gestellt, was eigentlich auch KünstlerInnen identifiziert, aber nicht primär auf die Bühne zu stellen, sondern in diesem Gedanken, wir möchten uns die in die Organisation reinholen, damit die uns in unserem Organisationsteam inspirieren, vielleicht auch irritieren und neue Impulse geben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, woher kam dieser Gedanke, dass das auch wichtig sein könnte oder dass das auch reizvoll sein könnte, nicht nur die Bühne für die KünstlerInnen zu haben, sondern auch das Büro eigentlich für die KünstlerInnen zu öffnen. Und wie guckst du jetzt nach einem Durchlauf mit ja einer ganzen Gruppe von KünstlerInnen, die auch in verschiedenen Abteilungen von euch gearbeitet haben, auf dieses Experiment, das es ja war?
Ja, es war sehr experimentell. Es war auch ein bewusst komplizierender Vorgang, also eine Struktur, die uns bewusst sozusagen Probleme beschaffen sollte und auch hat. Das, was uns daran interessiert hat, sozusagen in der Prämisse oder in der Erkenntnisinteresse hinter dem Projekt, war, dass viele Projektarten oder viele kreative Prozesse durch die Art der Arbeitsteilung, die man gemeinhin zwischen Institutionen und KünstlerInnen hat, nicht möglich sind. Also das ist eine Form des sozusagen produkthaften Einkaufens von meistens Konzerten oder andere kuratorische Leistungen vielleicht, die sehr viel Sinn macht in einem Markt und in einem Produktionsprozess, aber letztlich viele kreative Vorgänge und auch Inspiration gegenseitig und auch letztlich ein gegenseitiges Verständnis, also ein Verständnis seitens der Künstlerin, wie Organisationen ticken und wie die Maschine oder das Werkzeug oder vielleicht auch das Instrument einer Institution nutzbar gemacht werden kann, das ist, dafür gibt es wenig, relativ wenig Touchpoints oder auch Interesse bzw. produktiven Austausch. Und andersrum eben, dass wir als Programmteam, die wir sozusagen uns kuratorisch überlegen, wie das Programm aussieht, auch letztlich gar nicht davon profitieren, dass Künstlerinnen natürlich auch sehr viele interessante Impulse reinbringen können. Gerade auch interdisziplinär in so einem Programmplanungsprozess. Und dasselbe gilt zum Beispiel in der Kommunikation, wo man mit, deswegen ist das Programm auch interdisziplinär angelegt, dass in der Kommunikation ist ja auch so, dass man sozusagen sehr künstlerisch kommunizieren kann und dass da viele interessante Schattenzwischenräume gibt zwischen künstlerischem Erzählen und institutionellen Erzählen zum Beispiel. Und so haben wir also dieses Inside Artist Programm mit dieser Prämisse erfunden, um eben Künstlerinnen in die verschiedenen Teams des Beethovenfests reinzuholen und dort eine andere Form der gegenseitigen Befruchtung und Inspiration und auch Produktion zu entwickeln. Und das ist sehr schön und manchmal auch sehr lehrreich vonstatten gegangen. Aber es sind auf jeden Fall interessante Dinge dabei auch prototypisch entstanden. Und das ist vielleicht das, was ein Ticken zu viel fast schon war, dass wir auch noch den Anspruch hatten, das irgendwie auszudrücken im diesjährigen Festival. Da muss ich sagen, war ich vielleicht auch ein bisschen zu ungeduldig. Es hat zwar sehr schön funktioniert, aber es war nach innen schon eine Herausforderung, wenn dann auch noch so spät in einem Planungsprozess, also Durchführungsprozess, irgendwelche Künstler dann noch basteln. So Sachen sind intern lehrreich, aber in der Sache grundsätzlich sehr, sehr inspirierend, so Themen wie Gastgeberschaft zu befragen, zusammen mit Künstlerinnen, also wie können wir das Publikum als Gastgeber besser noch ein Erlebnis bieten. Und wir hatten im Development-Bereich auch mit einem Künstler zusammen ein Awareness-Konzept entwickelt. Da geht es um sexuellen Missbrauch bzw. um Übergriffigkeit und generelles Großthema Awareness, was in anderen Veranstaltungsbranchen eigentlich ein selbstverständlicher Teil der Gastgeberschaft darstellt und in der Klassik noch überhaupt nicht beleuchtet wird, wobei das da ein Riesenthema ist, das aber sehr stark unter den Teppich gekehrt wird noch immer, also gerade das Thema sexuelle Übergriffigkeit und so weiter. Und wir haben ja eine Verantwortung, wir bringen hier 30.000 Leute zusammen, viele Künstlerinnen sind bei uns, es gibt verschiedenste Machtkonstellationen, wo sowas passieren kann und natürlich auch passiert irgendwie. Nein, so ist ein Awareness-Team entstanden, ein Awareness-Konzept. Und ja, es war schon sehr produktiv, dieses Inside Artist Projekt, aber natürlich auch irgendwie ausufernd und kompliziert. Und jetzt geht es eben darum, dass wir das, was wir da angestoßen haben, einfach auch institutionalisieren, weil das muss natürlich das Ziel sein.
Ich würde vielleicht mal bei dem, also wir können jetzt nicht alle Projekte, die da passiert sind, sicherlich in Ruhe durchgehen, aber du hast das Awareness-Konzept angesprochen, was auch ja auf einen künstlerischen Impuls zurückgeht. Was ich erstmal einen unglaublich spannenden und auch sehr starken Startmoment finde, weil es tatsächlich ja für ein künstlerisches Festival auch nochmal es gibt viele legitime Gründe und man braucht auch sagen eigentlich keine zusätzliche Legitimation zu sagen, bestimmte Dinge dürfen nicht passieren, das ist vollkommen klar. Und zugleich ist es, finde ich, schon nochmal eine eigene Qualität, wenn es sich auch aus einem künstlerischen Impuls und einer künstlerischen Erfahrung oder eben wirklich auch einer traumatischen Erfahrung heraus dieses Statement gibt, zu sagen, wir als Kunsteinrichtung müssen uns da auch engagieren und müssen sagen an der Stelle, und zwar auch im Sinne auch der Kunst, auch natürlich einfach grundsätzlich menschlich, aber eben auch der Kunst sagen, hier müssen wir unsere Grenzen klar machen und müssen auch zeigen, was wir nicht wollen und was wir auch sanktionieren würden. Und zugleich ist es ja was tatsächlich im Klassikbereich ganz anders, als wenn man auf Konzerte, Festivals im popkulturellen Bereich geht, wo es ja fast in bestimmten Kontexten jedenfalls überraschend ist, wenn es das nicht gibt inzwischen und nicht zumindest irgendwelche basalen Angebote und sozusagen Sicherheitsnetze quasi sagen vorhanden sind, würde ich auch sagen, weder hinter der Bühne noch vor der Bühne erwartet das irgendjemand. Was ja aber auch heißt, dass es sicherlich für manche sehr irritierend ist, wenn ihr jetzt da als mit die Ersten jedenfalls im deutschsprachigen Raum euch ja sowohl hinter der Bühne als auch vor der Bühne dazu bekennt und auch Angebote macht. Meine Frage wäre, ob ihr überhaupt schon so eine Art von erstes Fazit ziehen könnt. Und ich wäre auch wirklich einfach interessant, was für Stimmen euch erreicht haben, vielleicht auch im ganzen Spektrum. Ich hoffe mal sehr, dass es auch sehr viel Zustimmung gab, aber vielleicht gab es ja auch wirklich Braucht es das jetzt auch noch nachfragen? So, wie war die Resonanz für dieses Thema bei euren verschiedenen Beteiligten?
Ja, genau wie du sagst, es ist aus einem sehr persönlichen Impuls eines Inside Artists herausgekommen, wo eben eine traumatische, auch sexuelle biografische Übergriffssituation vorliegt und das auch künstlerisch verwertet wird, oder verwertet ist ein sehr falsches Wort, aber künstlerisch zu sagen, bearbeitet wird, ist auch ein Lyriker, Daniel Getzenberg, und zusammen mit dem Team auch sehr sensibel ist das entstanden, ist ein Awareness-Team entstanden. Ich glaube, das erste in der Klassik-Landschaft, soweit ich das jedenfalls weiß. Und das ist sehr interessant. Also wir haben es noch nicht ausgewertet, abgesehen davon, dass das auch jenseits der Geschäftsführung sozusagen, bewusst natürlich auch, jenseits der Geschäftsführung ein eigenständiges Awareness-Team ist im Beethoven-Fest. Also ich habe da gar keinen Durchgriff sozusagen. Dennoch, also es steht noch aus, dass wir das auswerten und so. Ich glaube, es ist nicht, Gott sei Dank, muss man sagen, besonders heiß gelaufen dieses Jahr. Also wir hatten eine Hotline, wir hatten verschiedenste Möglichkeiten, wie es halt auch so üblich ist, also da auch gar nichts besonders Innovatives, dass dieses Awareness-Team angesprochen werden kann, dass es sozusagen verschiedene Anlaufstellen gibt dafür, dass wenn etwas passiert, dass es da eine gute Ansprechbarkeit gibt. Wir haben uns da auch sehr interessant und wirklich bereichernd beraten lassen, auch von juristischer Seite und so weiter. Also und es gab auch anekdotisch in den letzten Jahren immer wieder Fälle hinter und vor der Bühne, wo man gesagt hat, oh, das geht eigentlich gar nicht. Und das war auch so ein bisschen mit in den Impuls zu sagen, wir haben eigentlich gar keine Handhabe, gar kein Protokoll und nichts eigentlich. Also die Opfer sind, wie und meistens sind es ja Frauen, sie sind total auf sich allein gestellt in diesen Situationen und dann passiert halt das, was üblicherweise passiert, nämlich gar nichts und das wird sozusagen stillschweigend akzeptiert und gefühlt gut, fast schon sozusagen legitimiert dadurch. Und ich glaube, allein diese Wirkung ist sehr stark. Also wir hatten überall diese Flyer auslegen, also sehr dezent, auch in jedem Programmheft, aber sehr, sehr präsent, aber sehr dezent, dass es halt, dass wir das als Veranstalterin wahrnehmen, das Thema, und dass es auf dem Schirm ist und dass es eine Möglichkeit gibt, wenn etwas passiert, dorthin zu gehen und was wir nicht wollen, als Gastgeber und als Veranstalter irgendwie da so Alarmismus zu betreiben und zu sagen, das ist hier super dangerous und ruft da an, wenn was ist oder so, sondern der Anspruch war eben, einen Weg zu finden, das sehr freundlich, zugewandt und dennoch präsent zu machen. Weil wenn was ist natürlich, dann ist es ja auch sehr ernst. Und ja, anekdotisch, also wir haben es noch nicht genau ausgewertet, können wir gerne nächstes Mal drüber sprechen. Anekdotisch ist auf jeden Fall so, dass es gibt eine Generation, und vielleicht ist es auch eine Generationsfrage, aber ich glaube, es gibt bestimmte Typen, die das, es sind immer Männer, die sagen, ja, muss das jetzt sein oder so. Und da wird dann so eine Gefühlsdusseligkeit unterstellt. Aber ich muss sagen, besonders vehemente Proteste, ich glaube, das ist wirklich inzwischen überall angekommen, dass das jetzt nicht besonders gut kommt, wenn man sich sehr darüber beschwert, dass es eine Anlaufstelle gibt gegen sexuelle Belästigung. Aber es gibt schon so Untertöne, gab es schon immer wieder in einem konservativen Milieu, wo man so, ja, wenn auch vielleicht nur im Nebensatz und im Vorübergehen merkt, dass die das jetzt ein bisschen überflüssig finden. Aber auch war auch Anlass für sehr interessante Gespräche, oft mit älteren Damen, die gesagt haben, also cool, also wie, also in meinen Worten, cool, dass wir so weit gekommen sind, sag ich mal. Weil als sie jung waren und irgendwie am Bundespresseball in Bonn der 80er Jahre, da war einfach Übergriffigkeit das Normalste auf der Welt. Und die Herrengesellschaft hat das einfach, also hat sich einfach bedient, mehr oder weniger. Das nenne ich mal Fortschritt so insgesamt. Also nicht, dass wir jetzt den Fortschritt darstellen, aber dass selbst ein Beethovenfest viel zu spät, aber allmählich so ein Thema eben auf dem Schirm hat. Das heißt halt dann doch, dass sich eine Gesellschaft gegenüber gewissen Sachen immunisiert und gewisse Sachen einfach nicht mehr gehen. Und das ist gut.
Mich würde noch interessieren, also erstmal sagen, das ist ja wirklich ein sehr ermutigendes Signal. Und ich hoffe, man kann ja wirklich nur hoffen, dass sozusagen andere Orchester, Klassikveranstalter und auch Festivals da nachziehen und dem Beispiel folgen. Nun bin ich selbst ja an der künstlerischen Hochschule, auch an der Musikhochschule, wo das Thema ja auch schon eine ganze Weile wirklich ein großes Thema ist, wo man auch sagen muss, die Geschwindigkeit, in der sich die Hochschulen damit auseinandersetzen, ist sehr unterschiedlich. Die Studierenden haben gerade im letzten Jahr nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass das ein wirklich brennendes Thema ist und eben auch ein strukturelles, kein Einzelfallthema. Strukturell heißt natürlich nicht, dauernd passiert überall etwas, aber eben schon, es gibt Strukturen, die das durchaus auch begünstigen, auch an den künstlerischen Hochschulen. Und immer wieder gibt es vielleicht nicht so sehr zum Thema sexueller Missbrauch, aber doch zu auch anderen Formen der Übergriffigkeit und auch so psychologisierenden, wir müssen die Studierenden brechen oder auch sozusagen in einem Maße herausfordern, überfordern und auch aggressiv, mindestens kommunikativ aggressiv angehen, weil das ist ja das, was sie später erwartet. Und wer das nicht aushält, der ist dann auch in dem Beruf falsch. Deswegen gehört das zur Ausbildung dazu. Also ich überspitze vielleicht so deutlich sagen, dass wahrscheinlich heute nicht mehr viele Menschen, aber im Tenor begegnet einem das immer noch mal wieder. Und insofern finde ich den Schulterschluss zwischen Ausbildung, Studium und auch dann eben Konzertbetrieb an der Stelle so wahnsinnig wichtig. Und meine Frage wäre, inwiefern ihr da auch vernetzt seid schon oder es Vernetzungsbestrebungen gibt, um das wirklich auch im Feld zu bearbeiten. Und ich meine, du hast ja selber auch Musikhochschulerfahrung, wie du auch sozusagen so auf das Gesamtsystem guckst. Vielleicht auch eine Frage, die mich immer wieder umtreibt, ist, warum, ich sag mal ein bisschen böse, auch in diesem Thema die Klassik irgendwie auch langsamer, so viel langsamer ist als Nachbarfelder im künstlerischen und kulturellen Bereich.
Ja, es ist einfach eine strukturell sehr konservative Welt, muss man sagen. Es ist sehr viel Schüler-Meister Prinzip noch vorherrschend, was ein Stück weit auch notwendig ist vielleicht oder beziehungsweise immanent in der Art und Weise, wie wir Musik lernen. Dennoch sind das natürlich ja, gemachte Nester für prädatorisches Verhalten. Das ist einfach hochgefährlich als Situation, gerade auch in dem Machtgefälle. Und das finde ich eine sehr interessante Herausforderung. Und es freut mich auch zu hören, dass es immer mehr in Hochschulen Thema ist, als ich noch dran war vor 15 Jahren oder so, war das noch gar kein Thema. Und jetzt kommen allmählich ja erst auch die ganzen Geschichten raus. Ähnlich ist es im Orchester. Also es gibt einfach noch so ein großes heroisches Bild von Künstlertum. Und ich wünsche mir schon, und das ist tatsächlich auch eine Ambition, eine arschlochfreie Zone zu errichten im Beethovenfest. Das heißt nicht, dass wir einen Gesinnungstest machen bei all unseren Künstlern, weil ich weiß ja auch, und daran ist ja auch was wahr, dass mit Künstlertum vielleicht eine gewisse Exzentrik einhergehen kann. Aber es gibt einfach ganz klare Grenzen. So. Also ich habe überhaupt nichts, ich finde es sogar sehr schön und ich nehme es teilweise auch für mich selbst in Anspruch, dass man ein bisschen, ein bisschen schräg ist oder so. Oder auch mal, und auch, ich finde es auch wichtig, dass man resilient ist, wenn man in diesem Bereich arbeitet, dass man zum Beispiel einfach, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber man muss schon was aushalten können, so. Man muss auch damit umgehen und die Szene lebt auch davon, dass es wilde Charaktere gibt, sag ich mal, das ist alles gut. Nur Arschlöcher und Übergriffigkeit und jegliche Form von auch Diskriminierung und alles, Sexismus, ist halt einfach, sollte selbstverständlicherweise nicht geduldet sein. Und das sagen zwar viele, aber es ist unglaublich, was für entschuldigend und, weiß ich nicht, unter den Teppich kehrend man doch kollektiv ist, wenn es gerade um große Künstlerschaft geht. Und zwei Dinge können auf einmal wahr sein, Es kann ein toller Künstler sein, es kann aber auch ein totales Arschloch sein. Und beides, würde ich sagen, dafür gibt es genug tolle Künstler, dass man die nicht akzeptiert, die halt dabei Arschlöcher sind. So würde ich jetzt mal relativ simpel und finde ich auch allgemein menschlich konstatieren wollen. Aber es macht auf jeden Fall hoffnungsvoll, dass da was passiert. Es gibt natürlich auch ein anderes Extrem, das muss man dabei auch sagen, muss man ganz ehrlich sagen. So, das haben wir auch reingenommen in unser Awareness-Konzept oder beziehungsweise in unsere Haltung. Es gibt das Phänomen der falschen Anschuldigung. Es gibt auch das Phänomen der, sag ich mal, extremen Labilität. Das gibt es einfach auch. Und Ersteres ist viel schlimmer als Zweiteres, aber so Zweiteres ist auch nicht super, wenn man jetzt in einem sehr, sehr es ist nun mal ein hartes Umfeld, hart im Sinne von, man muss extrem hart arbeiten, an sich arbeiten. Es ist definitionsgemäß prekär irgendwie erstmal, es ist schwer, es ist kompetitiv, also all diese Sachen sind ja nichts Schlimmes. Und ich finde es auch irgendwie gut, dass man ehrlich ist. Ich finde es auch wichtig, gerade im Studium, dass man ehrlich ist gegenüber den Menschen, was für ein hartes Umfeld es ist. Hart nicht im Sinne von, dass man irgendwie Belästigung irgendwie zulassen soll, das eben gar nicht, sondern einfach, dass es kompetitiv und schwer ist. Es gibt sozusagen totale Übergänge, aber es gibt auch eine klare Grenze. Und diese klare Grenze und klare Kante zu benennen, ist, glaube ich, schon unsere Verantwortung, die wir jetzt da mit vielleicht einer neuen Haltung die Macht haben, das zu tun.
Wenn du auf das Festival jetzt, vielleicht sagen wir es zu früh, aber auf künftige Festivals guckst, und da kommen wir ja auch dann genau an so einen spannenden Bereich, also einen schwierigen Bereich von wieder Trennung von Werk und Autorin, würde man Literatur sagen, und künstlerische Freiheit und so weiter. Siehst du einen Punkt, an dem es Policy ist, von vornherein bestimmte KünstlerInnen aus solchen Gründen nicht einzuladen? Macht ihr das jetzt schon? Ist das was für die Zukunft wünschenswert wäre? Also ich sag mal schon, auch wenn wir jetzt über hinter der Bühne sprechen, es gibt ja durchaus, also auch wenn man so schön sagt, heute kommt das dann raus, was vor 10 Jahren war. Oft ist es ja auch eher ein, heute spricht man offen über das man 10 Jahre lang hinter vorgehaltener Hand gesprochen hat. Und das gibt es durchaus ja gerade auch, vielleicht nicht so sehr, was jetzt sexuelle Übergriffe betrifft, sondern auch einfach rabiates, was also kurz gesagt Arschlochverhalten, wie du es nennst. Wird das Einladungskriterium oder eben auch Nicht-Einladungskriterium?
Ja, also wie ein softes Kriterium, das wir jetzt nicht hart definiert haben, weil da, wie gesagt, die Grenzen fließend sind, aber da, wo man sagen kann, da sind Grenzen klar überschritten worden und das ist auch soweit irgendwie justiziabel oder beziehungsweise klar dokumentiert, da würde ich halt sagen, ähnlich wie man auch mit dem Phänomen, weiß ich nicht, der Künstlerin, die jetzt noch sozusagen meinen, auf beiden Hochzeiten tanzen zu können, in Bezug auf Russland und auf Europa, jetzt gar nicht wegen russischer Kultur, sondern wegen Regime und auch Finanzierung und so weiter, da würde ich einfach schon sagen, da gibt es irgendwie dann eine moralische Verpflichtung zu sagen, dass das wollen wir hier nicht. Und das, da gibt es schon anekdotisch, könnte ich jetzt schon sagen, dass es auf jeden Fall Fälle gab, wo das Entscheidungskriterium war. Wie gesagt, wir machen keinen Gesinnungstest, wir haben auch keine sozusagen irgendwie Strichliste, wo man irgendwie seine Gesinnung irgendwie abbilden muss, damit sie irgendwie anschlussfähig werden zum Beethovenfest. Im Gegenteil, ich mag ja quirky und auch wilde Persönlichkeiten, aber ja, wie gesagt, es gibt diese Grenzen und diese Grenzen sind, glaube ich, da klar, wo mit einem mörderischen Regime zum Beispiel so eng zusammenarbeitet, dass man da sozusagen willentlich konspiriert damit und da, wo es nachweislich einfach eine eine Gefahr gibt für die Menschen, die unter dieser unter der Macht dieser Person stehen. Und keine Ahnung, am Beispiel Xavier Roth jetzt müsste jetzt noch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Wasser in den Rhein runterfließen, bis man da sich sicher sein kann, dass der nicht irgendwelche Dickpics nachts verschickt. So. Und das will ich halt beim Beethovenfest nicht, dass der das macht. Und weil es halt zuletzt viel passiert ist, würde ich jetzt erstmal ein bisschen warten, bis das in Frage kommt. Toller Künstler, keine Frage. Aber ja, Dickpics brauchen wir halt nicht.
Ich würde den so auf der Zielgerade unseres Gesprächs nochmal ein weiteres Thema aufmachen, das vielleicht gar nicht so sehr mehr Beethovenfest ist, vielleicht aber auch doch, das bin ich auch neugierig. Du hast vor kurzem auf LinkedIn die Nachricht publik gemacht, dass du im kommenden Jahr, ich glaube im Frühjahr, deutlich vor dem Festival, eine Zeit lang nicht in Bonn sein wirst, auch nicht in Deutschland sein wirst, aber in einen für Deutschland kulturell ganz wichtigen Ort, nämlich dem Thomas-Mann-Haus in Kalifornien, also ja, dem Ort seines Exils, das ja seit einiger Zeit, ich will fast sagen, so eine Art Sehnsuchtsort von vielen deutschen intellektuellen KünstlerInnen geworden ist, seit es eben dort dieses Fellowship-Programm gibt. Ich könnte jetzt ein bisschen unterdrückt, neidvoll for a friend fragen, wie wird man das denn? Aber ich frage jetzt mal in erster Linie tatsächlich für dich, was ist dein Projekt? Das ist ja immer auch verbunden mit einer Phase von sagen Reflexion und sozusagen vielleicht der Form von Raum für eine Produktivität, die eben sonst im Alltag nicht möglich ist. Was hast du vor für deine Zeit am Thomas-Mann-Haus? Und ist es tatsächlich eher ein bisschen auch nochmal rauskommen aus dem Festivalbetrieb? Oder ist es etwas, was du ganz dezidiert, wo du etwas für den Festivalbetrieb vorhast? So wie sind deine Pläne für diese Phase?
Ja, also ja, für mich persönlich ist es einfach ein absolutes Dream come true, muss ich sagen. Und zwar ohne dass ich diesen Traum bewusst irgendwie geträumt habe. Also ich wusste nicht vom Thomas Mannhaus, auch vom Fellowship. Aber ich war einfach jetzt lange Zeit nicht irgendwie, es war nicht so auf dem Radar, dass es für mich in Frage kommen sollte. Und erst letztes Jahr, als ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann und so, von jemandem, der in den Kreisen irgendwie drin ist, und man muss sich dann halt offiziell bewerben und so weiter, und dann irgendwie bis in die Türen gemacht, und dann hat es halt am Ende tatsächlich geklappt, was für mich eine sehr große Ehre ist, und ich muss sagen, es hat mich wirklich sehr gefreut, weil es
da kommen verschiedene Stränge für mich persönlich zusammen. Ich bin totaler Thomas-Mann-Freak.
Ich bin aufgewachsen mit Tonio Kröger und Buchs und so. Sagt mir auch viel über meine Jugend aus. Der Sound sozusagen von dieser. Der Sound von Thomas-Mann ist sehr prägend für mich. Und seine epochalen Romane einfach auch sehr. Wirken immer noch sehr bedeutsamer Schriftsteller für mich persönlich. Und dann bin ich halt mindestens auf dem Papier sogar ein ganz anderer Amerikaner. Meine Eltern sind beide Amerikaner, ich habe sehr viel Familie drüben. Es ist für mich eine sehr schöne Chance, einfach zu reconnecten mit dieser Welt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und sehe auch meine Zukunft in Europa jedenfalls. Dennoch ist es sehr prägend für mich, und ich merke auch an vielen Stellen, dass diese amerikanische Seite prägend ist. Dieser transatlantische Bezug, der auch eingeschrieben ist in die Idee des Thomas-Mann-Hauses, ist sehr wertvoll. Und mein Projekt ist dort auch, mich zu vernetzen mit der amerikanischen Musikszene, insbesondere der progressive Klassik-Szene. Da gibt es sehr interessante Player, von denen wir lernen können. Nicht nur künstlerisch, sondern auch organisatorisch. Und da werde ich auch mal rumreisen, die Bedingungen sind traumhaft dort. Man wohnt ja literally im Thomas-Mann-Haus, also im Haus, im Exilhaus des Mannes, von 42 bis 52, glaube ich. Also am Schreibtisch, wo er Dr. Faust geschrieben hat. Also alles sehr schön. Ist auch traumhaft gelegen da.
Aber ich will jetzt nicht hier irgendwie mit Neid, ich sag nur,
es ist wirklich, es ist sehr schön.
Und ich freue mich sehr darüber.
Es ist für mich persönlich
eine tolle Gelegenheit,
auch ein bisschen den Kopf frei zu kriegen.
Das verbinde ich auch damit,
dass ich einfach die Chance habe, mich ein bisschen, schlicht auch ein bisschen eine Freiheit zu haben, die ich seit 15 Jahren nicht hatte, weil ich einfach immer nur gearbeitet habe.
Ich werde auch arbeiten müssen,
auch am Beethoven-Fest. Man kann ja nicht einfach mal eben so vier Monate weg sein.
Also ich bin da schon auch am Ball, muss am Ball bleiben.
Aber ich werde ein bisschen Freiheit haben,
mich eben
mit Verwandten,
aber anderen Themen
beschäftigen zu können
und überhaupt die Pazifik-Sonne tut ja sein Übriges.
Klingt auf jeden Fall nach einem tollen Plan und einer tollen Zeit. Und wäre natürlich auch spannend, entweder währenddessen, wenn du schon die ersten Erfahrungen gemacht hast, oder spätestens nach deiner Rückkehr auch darüber dann nochmal zu sprechen, was du mitbringst. Gerade auch vielleicht wirklich aus dieser progressiven Klassik-Szene. Ich glaube, für heute mit
Big Apple. Gerne nächste Folge aus Pacific Palisades. Ich glaube, da kommen bestimmt neue Eindrücke auch raus.
Auf jeden Fall. Wenn du übrigens auch sagst, der Sound von Thomas Mann, ich finde das ganz spannend. Ich habe eine. Also ich bin eigentlich gar kein Hörbuchtyp gewesen, schon gar nicht so in Jugend- und Studienzeit. Aber ich habe eine Phase gehabt, wo ich tatsächlich den Zauberberg gelesen von Gerd Westphal. Für mich ist der Sound von Thomas Mann immer die Stimme von Gerd Westphal. Also wenn du das aussprichst, dann habe ich auch sofort diese Stimme und dieses Buch im Ohr und denke auch sagen, das kann man ja auch in Deutschland nochmal hören. Sich so ein bisschen zumindest.
Genau, Gerd Westphal ist Legende einfach, muss man sagen. Bin ich auch mit, da ein bisschen später, also als ich sozusagen das zweite Mal dann als Hörspiel gehört habe, Gerd Westphal, alles durchgehört. Und ja, einfach, also dieser Satz, der mir immer so in den Ohren klingt, von Tonio Kröger, glaube ich, wo es heißt, dass für den die Kunst eine sanfte Rache am Leben war, finde ich sehr, sehr schön, die sanfte Rache am Leben.
Das wäre eigentlich tatsächlich schon ein wunderbares Schlusswort. Ich bin aber so, klammer mich jetzt da, wie das ein schlechter Interviewer macht, an meinen Zetteln und an der Choreografie dieses Podcasts fest und stelle trotzdem noch eine Schlussfrage. Und zwar denke ich im Moment viel über Leadership und Lernen nach in verschiedenen Kontexten und finde deswegen die Frage immer unglaublich interessant, was du oder was meine Gäste zuletzt gelernt haben, wo ich immer ausdrücklich einladen möchte, das darf auch ein Kochrezept oder das Flicken eines Fahrradreifens sein. Es muss jetzt nichts Hochtrabendes sein. Wenn du nochmal guckst, was fällt dir spontan ein? Was ist was du ganz jüngst gelernt hast?
Oh, also ganz jüngst, einfach heute Morgen im Büro mal wieder gelernt. Also das ist... Es ist ein lebenslanges Lernen, würde ich sagen. Apropos sanfte Rache am Leben. Also die Kunst ist das eine, ne? Also was man sozusagen das sich künstlerisch vorstellt, jetzt in meiner Rolle als künstlerischer Leiter so und welche hehren Entwicklungsziele man künstlerisch verfolgt. Alles wichtig. Nur am Ende, und das habe ich heute wieder gelernt, konkret in einem Meeting, die Wahrheit ist halt immer konkret und das ist, was mir gerade einfällt, aber was ich immer wieder lerne, immer wieder aufs Neue, ist, also make it better, hold it together. Das sind die zwei Sachen, das ist der Job. Zusammenhalten, besser machen. Das ist wirklich über 90%. Und da ist natürlich super wichtig, dass man irgendwie einen Inhalt vorgibt und irgendwie eine Vision und irgendwas, woran sich die Leute auch orientieren können. Aber am Ende des Tages ist es sehr, sehr, sehr auch praktisch und handwerklich. Was nicht heißt, dass dahinter nicht sehr schwere Dinge stecken. Aber es ist deswegen eben manchmal mitunter schwer, weil es einfach... Im Fußball spricht man von den talentfreien Tugenden. Also das, was man einfach auf den Platz bringen muss. Man muss viel rennen, man muss kämpfen, man muss hart arbeiten. Und dann ist halt noch super, wenn man die Tricks kann und taktisch klug ist. Das braucht man auch alles, um dann toll zu sein. Aber die Basics, die talentfreien Tugenden, die dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir künstlerisch manchmal auf Wolke 7 sind.
Da ist das das Schlusswort. Vielen Dank, lieber Steven, und ich freue mich auf das nächste Gespräch dann aus Pacific Palisades.
Danke, Martin. Bis dann.
Das war die 103. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Transformation. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Die nächste Folge steht auch schon am Horizont. In ungefähr 2 Wochen wird Dorian Mölders zu Gast sein. Aktuell noch Leiterin des Westfälischen Landesmuseums für Archäologie und Kultur, aber ab 2025 wechselt sie nach Frankfurt und wird dort Direktorin des Historischen Museums Frankfurt. Mit ihr werde ich über den Moment sprechen, wenn man von einer Stelle weggeht und zu einer anderen Stelle geht und was sie im Rückblick und auch in Vorschau auf ihre neue Rolle alles so beschäftigt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und weitere werden dann auch kommen. Bis dahin, bis bald, passen Sie gut auf sich auf.